Sturz eines Siegers von Thomas Plum. Kapitel 12. Gelesen von Saskia Heisch.
So, erklär mir das nochmal mit dem Browser, bat Hassan, als er mit Mark an der Stempeluhr stand und wortwörtlich auf den Feierabend wartete. Mark überlegte, wie er seinem Freund das erklären sollte. Es war ja nicht so, dass er der Computerspezialist in Person war. Er verstand die Mechanik hinter dem Darknet und den zugehörigen Browservarianten, aber verstand er es so gut, dass er dieses Verständnis weitergeben konnte? Pass auf, diese Browser sind praktisch das Darknet, wenn du so willst. Soweit ich weiß, gibt es mehrere davon, aber die bekanntesten heißen Tor und Onion. Ich weiß nicht, welcher von beiden besser oder wirkungsvoller ist. Ich weiß nur, dass, wenn du einen Link mit einem normalen Browser wie Chrome, Explorer oder dieses Edge nutzt, dass du so offen bist wie ein Buch. Du musst dir das vorstellen. Mark dachte über seine Erklärung nach. Er musste es so bildhaft beschreiben wie möglich. Dieses Tor ist eine Abkürzung von The Onion Router. Kann also sein, dass es nur einen Browser gibt. Ich bin jetzt auch nicht der Fachmann vom Dienst, Hassan. Ich weiß nur, dass es Onion Router heißt, weil das System schichtweise arbeitet. Eben wie eine Zwiebel. Wenn du mit einem normalen Browser eine Adresse ansteuerst, entsteht eine Verbindung von deinem PC zu dem Server der angesteuerten Webadresse. Das bedeutet, dass diese geradlinige Verbindung spielend leicht nachvollzogen werden kann, eben wegen der direkten Verbindung. Bei diesem Onion-Browser ist es aber so, dass deine Anfrage, also wenn du jetzt eine Adresse eingibst, zunächst zu anderen Knotenpunkten gelenkt wird. Das sind wahrscheinlich andere PCs, die eben auch den Browser nutzen. Keine Ahnung. Von dort aus zu dem nächsten und weiter zum nächsten, Schicht für Schicht halt, wie das Innere einer Zwiebel. Im Klartext, angenommen, dieser Käufer möchte wissen, wer ihm das Zeug verkaufen will, guckt er in einem bestimmten Tracking-Programm und sieht bei einem dieser Onion-Router nur ein Spinnennetz. Viel zu viele Knotenpunkte, völlig unmöglich, die Quelle ausfindig zu machen. Bei deinem normalen Browser entdeckt er eine gerade Linie von seinem Server zu dir. Einmal geht sie in dieses Internetcafé, aber hin und wieder vielleicht auf deinen PC bei dir zu Hause. Oder hast du den Link nie über deinen eigenen PC geöffnet? Mark hielt inne, um Hassan zu beobachten. In Hassans Gesicht arbeitete es. Mark konnte es sehen.
Hassan?
Mark sah seinen Freund erwartungsvoll an. Hassan murmelte etwas als Antwort und Mark schien es verstanden zu haben. Er wollte das, was er glaubte gehört zu haben, aber nicht verstanden haben. Sag das nochmal bitte, forderte er Hassan auf und schloss seine Augen. Teilweise, um sich auf das zu konzentrieren, was Hassan sagen würde, teilweise aber auch, um sich, zumindest visuell, vor dem zu schützen, was er vermutete. Er wollte seine Augen vor dem verschließen, was unweigerlich kommen würde. »Mit meinem Handy«, wiederholte Hassan das, was Mark auch akustisch verstanden hatte. Mark ließ erschöpft seine Schultern sacken. »Prima, Hassan. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Wenn du das mit deinem Handy ohne Tor-Browser machst, hat der Käufer jetzt alles von dir. Name, Adresse, Telefonnummer und wenn er nur ein bisschen schlau ist, kann er dich jetzt sogar live verfolgen. Der sieht dich jetzt praktisch hier vor der Stempeluhr stehen.« Hassan wurde bleich. Sein Atem beschleunigte sich und er suchte nach den richtigen Worten. »Ich dachte, mein Cousin hätte mir einen Link zum Darknet geschickt. Ich dachte, damit wäre alles vorbereitet.«
»Das habe ich gemerkt. Deswegen war ich doch an dem Abend so wütend. Wir haben beide keine Ahnung davon, du offenbar noch weniger als ich. Der Link ist nur ein Link, Hassan. Der Browser macht daraus erst das Darknet«, sagte Mark und markierte Anführungszeichen in der Luft.
»Weißt du denn, ob das Paket mittlerweile angekommen ist?« Mark ärgerte sich erneut über sich selbst. Er kümmerte sich schon wieder zu intensiv um etwas, um das er sich gar nicht kümmern sollte und wollte.
»Ich weiß es nicht. Ich wollte gleich zum Internetcafé und dort den Link nochmal nutzen«, antwortete Hassan kleinlaut.
Mark wurde wieder weich. Er merkte es.
»Alter, du bist aufgeflogen beim Käufer. Jetzt brauchst du auch nicht mehr aufs Internetcafé zu warten.«
Mark blickte auf die Armbanduhr. Feierabend. Er griff zu seiner Stempelkarte und stempelte sich aus. Die Stempeluhr gab den wohlklingenden Klacklaut von sich. Plötzlich erschrak Mark. Ein Freudenschrei von Hassan ließ ihn zusammenzucken.
Ja, es ist da. Er schreibt, wurde auch Zeit, Hassan. Das Paket ist da. Super Qualität, gerne mehr davon.
Mark ließ seine Stempelkarte langsam sinken. Er glaubte es einfach nicht.
Hast du jetzt gerade mit deinem Handy... Sag mal, hast du mir eigentlich zugehört?
Hassan starrte Mark an, das Lächeln zu einer Maske erstarrt.
Du hast doch gesagt, jetzt wäre es auch egal. Ja, aber doch nicht, wenn wir hier im Laden sind, Mann. Willst du jetzt deinem Kunden noch eine Führung durch Schraubenmoney spendieren oder was? Du hättest...
Weiter kam Mark nicht. Mit einem Getöse zerbarst Hassans Handy an der Wand zum Büro Bergmanns. Die Einzelteile des Smartphones rieselten zu Boden.
Jetzt besser? Fragte Hassan. Er sah Mark erwartungs- und hoffnungsvoll an.
Mark schüttelte ungläubig den Kopf. Tut mir leid, mein Freund, du hast dein Handy jetzt völlig unnötig zerstört. Die haben dich doch längst gefunden.
Ich will aber Spaghetti,
plärrte Dani in ihrem nervigsten Tonfall, den sie zur Verfügung hatte.
Dani, Schatz, wir haben doch gestern erst Spaghetti gemacht. Wir müssen auch mal was anderes probieren, sonst weißt du doch gar nicht, was dir sonst noch alles schmeckt,
versuchte Theresa gegenzusteuern. Vergebens. Dani ließ sich polternd zu Boden fallen und begann sich liegend zu drehen. Ihr Kopf war hochrot vor Wut und sie schrie wie am Spieß. Theresa hatte es meistens im Griff, ein solches Benehmen bei Dani zu unterbinden, aber an manchen Tagen stand sie chancenlos neben ihr und sah sich machtlos gegenüber einer solch geballten Wutansammlung. Das Telefon, welches im Flur klingelte, rettete Theresa vor der Überlegung, ob sie dem unsachgemäßen Bitten Danis ausnahmsweise nachgeben sollte oder nicht. So überließ Theresa Dani ihrem rebellischen Aufbegehren und ging in den Flur, um das Gespräch anzunehmen.
Sieger?
Theresa hielt sich den Hörer ans Ohr und bedeckte mit einer Hand unbeholfen die Sprechmuschel, damit man das immer lauter werdende Wehklagen nicht hören konnte. Sie hoffte inständig, dass es ihr gelang.
Frau Theresa Sieger?
Drang es aus dem Hörer. Theresa kam die Stimme bekannt vor, konnte sie aber aufgrund des heimischen Trubels im ersten Moment nicht zuordnen.
Ja,
antwortete sie, indem sie die Hand von der Muschel entfernte, um sie gleich darauf wieder dagegen zu pressen.
Hier ist Max Gerards, Frau Sieger.
Natürlich, der Bankfuzzi, dachte Theresa. Sie blickte die Treppe empor in der Hoffnung, Dennis zu sehen. Er musste sich um die sträubende Dani kümmern, damit dieses Telefonat wenigstens den Hauch einer Chance hatte. Sie betrachtete die Sprechmuschel, ob sie von ihrer Hand ausreichend abgedeckt war, und zischte daraufhin nach oben.
»Dennis, komm mal her, bitte!«
Sie hatte keine Ahnung, ob es von der Lautstärke her reichte, bildete sich aber ein, Schritte oben zu hören, die sie zuvor nicht wahrgenommen hatte.
»Frau Sieger, können Sie mich hören?«
Gerards Stimme drang aus dem Hörer und holte sie wieder ins Hier und Jetzt zurück.
»Ja, schon, aber geben Sie mir bitte noch eine Minute, ich muss hier mal für Ordnung sorgen«, sagte Theresa.
Sie legte den Hörer auf das Telefontischchen, ein Geschenk von Marks Mutter, und eilte zu der protestierenden Tochter. Sie beeilte sich, da sie keine Lust hatte, zum Bankgesprächsthema zu werden.
»Kennen Sie eigentlich die Siegers?«
bezeugte sie im Geiste ein imaginäres Gespräch zwischen Gerards und einer willkürlichen Kundin.
»Die Zugezogenen?«
fragte eben jene Kundin nach.
»Ja, genau«,
bestätigte Gerards die Vermutung der Kundin, welche plötzlich wie Katrin Husenkamp aussah.
»Ich habe letztens dort angerufen und was glauben Sie, habe ich da hören müssen. Die Tochter der Siegers hat wie ein geprügelter Hund geschrien. Es tat mir in der Seele weh, kann ich Ihnen sagen.«
Theresa griff beherzt zu der sich nach wie vor am Boden windenden Dani und hob sie auf.
»Pass auf, du kleines Teufelchen. Wenn du jetzt sofort mit deinem Spektakel aufhörst, überlege ich es mir, ob wir jemals wieder Spaghetti machen. Nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht am Wochenende. Wenn du allerdings so weitermachst, kann ich dir versprechen, dass es hier in diesem Haus niemals wieder Spaghetti gibt. Hast du mich soweit verstanden?«
Theresa starrte Dani mit einem Blick an, der Dani augenblicklich verstummen ließ. »Was für ein unrealistischer Bluff«, dachte sie, hielt aber den Blick aufrecht.
»Du würdest wirklich nie wieder Spaghetti machen, Mama?«
fragte Dani zaghaft. Kein Nachschluchzen, keine Tränen, was bewies, welche Show ihr kleiner Donnerteufel da abgezogen hatte.
»Nie wieder«, bestätigte Theresa.
Kein Zucken und keine Änderung ihrer Mimik durfte sie zulassen. Die geringste Änderung ihres Gesichtsausdrucks würde das Kartenhaus sofort und irreparabel zusammenstürzen lassen.
»Morgen vielleicht?« Dani versuchte tatsächlich zu verhandeln, das konnte doch nicht wahr sein. Von wem hatte dieses Kind nur diesen Dickkopf?
Nicht morgen. Nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht am Wochenende.
Dani, hast du mich jetzt verstanden, möchte ich wissen.
Die Sekunden flossen dahin, während es in Danis Gesicht arbeitete.
Verstanden, Mama, sagte Dani endlich und Theresa nickte zur Bestätigung.
Das war eine gute Entscheidung, Dani. Ab nach oben mit dir, ich hab noch jemanden am Telefon. Wenn ich fertig bin, rufe ich dich. Dann kochen wir zusammen.
Spaghetti? Fragte Dani, lachte aber einen Augenblick später und schoss die Treppe rauf.
Entschuldigen Sie, Herr Gerards, ich hatte etwas zu erledigen. Was kann ich für Sie tun? Sprach Theresa etwas später ins Telefon.
Es geht nicht darum, was Sie für mich tun können, Frau Sieger. Ich wollte Ihnen lediglich mitteilen, dass Ihre Kreditkarte nun wieder entsperrt ist,
drang Gerards fröhliche Stimme durch den Hörer.
Das ist wirklich eine gute Neuigkeit, Herr Gerards. Vielen Dank für Ihre Einsicht, sagte Theresa und freute sich tatsächlich.
Oh, glauben Sie mir, Frau Sieger, das hat mit Einsicht nicht das Geringste zu tun.
Das war eine Entscheidung von höherer Instanz, sagte Max Gerards. Er schaffte es, seine unüberhörbare Abschätzung in freundlichen Worten zu verpacken.
Theresas Freude bekam einen Dämpfer. Was meinen Sie damit?
Nun ja, der Bürgermeister ist auch unser Bankvorstand und hat zu Ihren Gunsten entschieden. Bedanken Sie sich bei ihm. Bedanken Sie sich bei Dietmar
Husenkamp, beendete Theresa den Satz von Gerards und zeitgleich auch das Telefonat. Das schrille Klingeln des Handys ließ sich nicht abbrechen. Zuerst versuchte Mark es heimlich, indem er durch den Stoff seiner Jeans nach dem Smartphone fischte, um das Gespräch wegzudrücken. Ohne Erfolg. Der Kunde, welcher mit einer Reklamation und einem wütenden Blick vor ihm stand, quittierte Marks klägliche Versuche mit einem Grunzen. Es half nichts. Mark musste das Handy aus seiner Hosentasche nehmen. Bevor er den eingehenden Anruf wegdrückte, blickte er auf das Display. Das Handy versicherte ihm, dass der Anruf aus Trier kam.
Kaffeetraum, sagte Mark, lauter, als er es wollte.
Der Kunde starrte ihn verständnislos an. Der Gesichtsausdruck blieb nicht lange und wechselte zügig wieder zu einer wütenden Grimasse, sogar noch wütender als zuvor. Konnte das sein?
Wenn Sie da jetzt rangehen, bin ich sofort bei Ihrem Chef, junger Mann, sagte der Kunde und bestätigte damit die Wutsteigerung.
Wer kann mir beweisen, dass, wenn Sie mich jetzt nicht erreichen, Sie nicht den Nächsten in der Bewerberliste anrufen, dachte Mark. Er wog ab. Diese Chance, hier aus dem Laden, in dem er sich bereits seit gefühlt einer Ewigkeit nicht mehr wohlfühlte, herauszukommen, konnte und durfte er einfach nicht verstreichen lassen. Wenn es allerdings eine einfache Nachfrage wäre oder, um Himmels Willen, gar eine Absage, würde er sich massiven Ärger einheimsen. Zum einen, weil er einen Kunden hat stehen lassen und zum anderen, weil er wieder einmal sein Handy mit in den Verkaufsraum genommen hatte. Die Reklamation des Kunden würde Bergmann ihm auch zur Last legen, wenn er schon mal dabei wäre, Mark abzumahnen. Er würde es als Falschberatung auslegen und Mark würde sich nicht wehren können. Was tun?
Ich muss da aber rangehen, startete Mark seine Erklärung. Das ist der Hersteller Ihres Lackes.
Der Kunde riss verwundert die Augen auf. Wieso ruft der Hersteller Sie denn an?
Mark nahm das Gespräch kurz entschlossen entgegen.
Mark Sieger, einen Moment bitte.
Mark deckte das Smartphone mit seiner Hand ab. Natürlich gab es eine Funktion des Stummschaltens, aber Angewohnheit blieb Angewohnheit.
Mark sah den Kunden eindringlich an.
Na, Sie wollen doch wissen, was Sie falsch... Ich meine, Sie wollen doch wissen, was da falsch gelaufen ist. Ich verschwinde mit dem Telefon mal ins Lackregal, um das zu besprechen. Ich bin sofort wieder zurück.
Mark bog in das Regal mit den Lacken und gab sein Handy wieder frei.
Hallo, tut mir leid, ich hatte gerade einen Kunden, sagte er und horchte in die sphärische Stille.
Am anderen Ende der Leitung hörte er eine weibliche Stimme, die sich offenbar köstlich amüsierte.
Welchen Lack hat Ihr Kunde denn verarbeitet, Herr Sieger?
Die Frau auf der anderen Seite des Gesprächs lachte schallend.
Mark stieg in ihr Lachen ein. Der übliche Fehler, auf Wasserbasis grundiert, auf Kunstharzbasis lackiert.
Das Lachen der Frau erstarb.
Mark horchte. War das Gespräch unterbrochen?
Sie haben noch Kunstharzlacke? Herr Sieger, was muss ich da hören? Wie lange sind die jetzt schon verboten? 2010, 2011? Mark stutzte. Die Empörung klang zwar gespielt, trotzdem war Mark perplex.
Mein Chef hatte damals sehr viel eingekauft, sagte er und fand, dass das als Erklärung ausreichen sollte.
Die Frau lachte schallend. Na, das scheint mir ja ein Chef zu sein. Da müssen Sie unbedingt weg, Herr Sieger.
Mark schwieg. Was sollte das?
Deswegen, lieber Mark, sprach die Frau am Telefon weiter, würden wir uns freuen, dich in 3 Monaten hier in Trier begrüßen zu dürfen.
Mark drehte sich der Magen, seine Knie wurden weich und er hielt sich am Regal fest. Er hatte es geschafft.
Mark? Fragte die Stimme nach. Bist du noch da?
Er konnte hier weg, endlich konnte er hier weg.
Also ich, fing Mark an.
Sag was, ermahnte er sich. Sag irgendwas Vernünftiges, wenigstens ein Danke.
Also, stotterte er.
Reiß dich zusammen.
Danke,
sagte er und brachte einfach nicht mehr heraus.
Die Frau am Telefon schien es ihm nicht übel zu nehmen, denn sie lachte und sagte ihm, dass sie ihm noch eine Mail schicken werde mit einem Link.
Wir arbeiten ausschließlich elektronisch, Arbeitsvertrag, Kontodaten, Abrechnung, egal was, alles funktioniert bei uns ohne Papier. Du wirst dich noch schnell zurechtfinden. Wir bräuchten nämlich noch ein paar wenige Daten, sagte sie, wünschte einen schönen Tag und beendete das Gespräch.
Und? Drang eine Stimme von hinten heran. Mark drehte sich um und entdeckte den wartenden Kunden.
Ja, sagte Mark,
Sie haben das falsch gemacht. Keine Reklamation. Ich mach Feierabend.
Mark ließ den verdutzten Kunden stehen und verließ den Baumarkt, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.
Ach, Theresa, ich bitte dich, mach keine große Sache draus. Wir sind doch Nachbarn. Ach, was sag ich, Freunde? Wir sind Freunde.
Mit weit ausgebreiteten Armen stand Dietmar im Flur. Er sah aus, als würde ein Showmaster die nächste großartige Sendung ankündigen.
Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn ich den Papst, Johnny Depp und Tom Cruise hier auf der Couch für Sie eingeladen habe.
Theresa riss sich aus ihren Gedanken. Sie hatte bei Dietmar geklingelt, um zu erfahren, warum er das getan hatte, was er getan hatte und wie sie damit weitermachen sollten. Und jetzt, wo sie darüber nachdachte, drängte sich eine noch viel dringendere Frage in den Vordergrund. Was genau hatte er eigentlich gemacht? Es sollte dieses Mal eine Begegnung völlig ohne Zorn sein, keine Vorwürfe, keine Rechtfertigungen, weder von ihm noch von ihr, einfach nur ein informatives Gespräch, vielleicht sogar garniert mit einem Dankeschön ihrerseits, je nachdem, was bei dem Gespräch herauskommen würde. Doch jetzt, wo sie ihn sich wieder so gebärden sah, würde sie sich am liebsten umdrehen und nach Hause gehen. Sie zögerte und Dietmar erkannte in ihrem Verhalten direkt die falschen Signale.
Ach Gott, wie unhöflich. Komm doch bitte rein. Kaffee?
Er ging voran ins Wohnzimmer.
Schon gut, versuchte Theresa der Einladung auszuweichen, doch ihre Entgegnung verlief sich nun ins Leere.
Seufzend betrat sie das Haus der Husenkamps, wie oft hintereinander war sie nun schon hier gewesen, und ging ins Wohnzimmer.
Setz dich doch, Theresa Süße!
Dietmars Stimme war von der benachbarten Küche aus zu hören. Er hatte sich die Kaffeefrage mal wieder selbst beantwortet, stellte Theresa resigniert fest.
Dietmar, hör mal, was genau hast du denn jetzt gemacht, dass meine Kreditkarte wieder frei ist?
Theresa setzte sich in den Ohrensessel, der aussah wie aus dem Hausrat ihrer Großeltern. Der grüne Stoff, der sich so komisch samtig anfühlte, ließ Theresa beinahe den Pfeifentabak ihres Opas riechen. Der Stoff erinnerte Theresa immer an die Pullover der 80er Jahre aus Niki. Sie lächelte. Diese Pullover hatte sie geliebt, vor allem wenn sie so einen Pulli trug und ihre Mutter auch. Das Umarmen war dann immer besonders flauschig. Sie merkte gar nicht, dass sie den Stoff des Sessels streichelte, während sie ihren Gedanken nachhing.
»Ich wünschte, ich wäre als Sessel zur Welt gekommen«,
lachte Dietmar ihr entgegen. Er balancierte 2 Tassen Kaffee vor sich her und stellte sie auf dem Wohnzimmertisch ab.
Meine Güte, dieser Spruch schon wieder,
dachte Theresa ärgerlich, entschied sich allerdings zur selben Zeit nicht darauf einzugehen, als hätte sie nichts von all dem gehört.
Hattest du mich verstanden, also meine Frage? Fragte sie stattdessen.
Dietmar schien enttäuscht, dass keine Reaktion erfolgte. Er räusperte sich und sagte, ja, wegen der Kreditkarte nun. Ich bin im Bankvorstand, also eigentlich noch. Ich bin da nicht mehr allzu häufig, weil mein Job als Bürgermeister viel Zeit in Anspruch nimmt, aber für manche Sachen werde ich noch kontaktiert. Also hat dieser Gerards dich angerufen? Fragte Theresa. Dietmar lachte. Nein, um Gottes Willen, dieser kleine Schnösel würde sich niemals die Blöße geben, irgendwo irgendjemanden um Rat zu bitten. Der entscheidet stets selbstständig und immer akkurat und hochgradig unsympathisch.
Theresa lächelte. Okay, der Gag war gar nicht mal so schlecht. Außerdem traf Dietmars Aussage genau den Nerv von Theresa. Wenn Theresa einen Menschen nicht leiden konnte, so war das zweifellos Max Gerards. Theresa war kein Mensch, der Groll gegen jemanden hegen konnte. Dazu war sie einfach zu harmoniesüchtig, ja, beinahe zu weich. Aber dieser gelackte Bankmensch hatte ihr nun mehrmals zugesetzt und das auf eine bloßstellende Art, die widerlicher nicht sein konnte. Und er hatte ohne Vorwarnung die Kreditkarte gesperrt. Ja, sie konnte Dietmar dieses Mal nur zustimmen. Dieser Gerards war ein Schnösel, ein selbstverliebter, arroganter Schnösel. Okay, sagte sie, die Kreditkarte ist nun auf Zeit wieder entsperrt oder muss ich mit einer erneuten Sperrung rechnen? Nun ja, ich denke, wir können das auf Dauer entsperrt lassen, sagte Dietmar. Er rührte nun schon mehrere Minuten in seinem Kaffee, bemerkte Theresa. Er schien sich regelrecht aufs Rühren zu konzentrieren, denn er starrte unablässig in seinen Kaffee. Wollte er sie nicht ansehen? Theresa wurde es mulmig. Also? Fragte sie. Woher hattest du die Info, also, dass die Kreditkarte gesperrt ist? Dietmar setzte seinen Kaffeebecher ab, er hatte bis jetzt keinen Schluck getrunken, und sah Theresa tief in die Augen. Es geht doch gar nicht um die Kreditkarte, Theresa. Oh Wunder! Nicht Theresa Süße? Dachte Theresa, bemerkte aber, dass es jetzt ernst wurde. Dietmar stand auf und wandelte durch sein Wohnzimmer, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Du hast den Kredit verweigert bekommen. Entschuldige, ihr habt den Kredit verweigert bekommen. Die Sperrung der Kreditkarte diente lediglich dazu, dass vor der Schließung das Konto nicht noch mehr belastet wird. Er machte eine Pause, sowohl verbal als auch mit seiner Pilgerung durchs Wohnzimmer. Er fixierte Theresa einen Augenblick, bevor er fortfuhr.
Johann Erker, der Freund deines Vaters, rief mich gestern an und erzählte mir davon. Er wollte einen Rat haben und jemanden, der noch etwas tun konnte, da er ja nun keinen Zugriff mehr hat, dadurch, dass er nun Rentner ist. Er hat euch falsch beraten, da gibt es keinen Zweifel, Theresa.
Er schritt wieder durch das Wohnzimmer und schien nachzudenken. Theresa nahm nervös einen weiteren Schluck Kaffee, welcher bitter schmeckte. War der Kaffee tatsächlich bitter oder war es eher ihre Stimmung?
Mark hat sich neu beworben. Wenn das so klappt wie vermutet, wird das Gehalt deutlich besser, sagte sie und lächelte Dietmar hoffnungsvoll an.
Dietmar lächelte zurück.
Das klingt gut. Wie ihr das schafft, ist eure Sache, Theresa. Tatsache ist, ihr müsst es schaffen, verstehst du?
Nein, sie verstand nicht. Sie ahnte etwas, traute sich aber nicht, diese Ahnung weiterzudenken.
»Nein, was sollen wir schaffen?«
fragte sie und umklammerte dabei die Kaffeetasse, als wäre sie eine Rettungsboje auf hoher See. Dietmar nahm wieder Platz, griff zu seiner Tasse und nahm einen großen Schluck.
»Den Kredit abzuleisten, natürlich. Ich habe ihn euch genehmigt.«
Theresa riss die Augen auf. Eine große Last wie ein Felsen fiel von ihrer Seele.
800 € als monatliche Abzahlung. Bekommt ihr das hin?« fragte Dietmar skeptisch.
Theresa strahlte ihn an.
Mit Sicherheit, das schaffen wir. Vielleicht kann ich noch etwas dazu verdienen, einen Halbtagsjob oder so. Das schaffen wir.
Sie stand auf und umarmte Dietmar. All der Groll um sein Benehmen war plötzlich vergessen. Er hatte den größten Teil ihrer Sorgen einfach so weggewischt. Das konnte einfach kein schlechter Mensch sein.
Wie kann ich dir jemals dafür danken?
Murmelte sie, während Tränen über ihre Wangen liefen und auf Dietmars Schulter tropften.
»Uns fällt da bestimmt etwas ein«,
sagte Dietmar und legte seine Hand auf ihren Po. Das Auto, es war eine schwarze Mercedes S-Klasse, stand schon eine geraume Zeit dort. Die kalten und toten Augen des Scheinwerfers schienen die Umgebung zu inspizieren. Und das seit Stunden. Bestimmt wäre die lange Parkdauer des Autos irgendjemandem aufgefallen, wenn die Gegend eine Wohngegend gewesen wäre und nicht eines von mehreren Industriegebieten in Köln. Es war niemandem aufgefallen, so viel stand fest. Es stand und wartete. Und wenn es sein musste, noch für weitere Stunden. Gleiches galt für die Insassen des Fahrzeugs. Es waren zwei Männer, beide in dunkler Bekleidung und beide hatten die Geduld, die man haben muss, wenn man das tat, was sie taten. Sie sprachen kein Wort miteinander. Gesprochen wurde immer erst nach Feierabend. Wenn sie im Dienst waren, waren sie Profis, verhielten sich ruhig und warteten. Warteten und beobachteten. Einer der beiden Männer griff wortlos zu seinem Smartphone, aktivierte das Display, las und steckte es wieder weg. »Gleich soweit«, sagte er nur, beendete damit kurzzeitig die Ruhe und griff unter seinen Sitz. Beide Männer hatten je eine Sturmhaube griffbereit auf ihren Schößen liegen. Wort- und geräuschlos griffen sie danach und zogen sie zur Hälfte über, sodass sie wie Strickmützen aussahen. Die Tür des beobachteten Gebäudes öffnete sich. »Der nicht«, raunte der andere der beiden Männer. Es verließen noch zwei Personen das Gebäude. Die beiden Männer blieben bewegungslos sitzen. Dann passierte eine geraume Zeit nichts. Kein Grund zur Nervosität, sie waren Profis. Sie hatten das schon etliche Male gemacht. Nach ungefähr 10 Minuten öffnete sich die Tür erneut. Der Fahrer des Mercedes grunzte bestätigend und startete den Motor. Die Strickmützen wurden heruntergekrempelt und bedeckten nun die Gesichter der beiden Männer. Die S-Klasse beschrieb einen kleinen Bogen, als der Wagen gedreht wurde. Der Fahrer musste den Wagen wenden, damit sein Partner auf dem Beifahrersitz besser sehen konnte. Das war einfach so und niemand konnte es besser als sie. Sie waren Profis. Niemand konnte das, was sie taten, besser als sie. Der Beifahrer ließ beinahe geräuschlos das Fenster nach unten gleiten. Das, was er unter seinem Sitz hervorgeholt hatte, war bereit und lag schwer in seiner Hand. Noch war das Metall kalt, jedoch würde sich das sehr bald ändern. Er hatte mehrere dieser Werkzeuge, doch das, was er heute nutzen würde, war sein Liebstes. Es war eine Glock 17. Er hatte sie von einem französischen Freund, welcher nur einen Bruchteil von dem haben wollte, was diese Pistole eigentlich wert war. Er legte das Bild, welches neben seiner Sturmhaube auf dem Schoß gelegen hatte, auf das Handschuhfach und schraubte den Schalldämpfer auf den Lauf der Pistole. Der Fahrer drosselte das Tempo. Sie näherten sich dem Mann, der eben das Gebäude verlassen hatte. Sie konnten hören, wie er in sein Handy sprach. »Ja, das freut mich«, lachte der Mann in sein Handy. »Trotzdem hätte ich es besser gefunden, wenn...« Die zwei Schüsse klangen wie knackende Zweige und klangen überhaupt nicht so, wie es in zahlreichen Hollywood-Filmen vorgegaukelt wird. Kein Piu-Piu. Auch fiel der getroffene Mann nicht theatralisch um und riss dabei noch sämtliches Greifbare mit zu Boden. Der Mann griff zunächst nur überrascht zu der getroffenen Stelle und sackte daraufhin leise, unauffällig und völlig unspektakulär zusammen. Das war immer so, zumindest so ähnlich. Nichts Besonderes geschah, wenn Profis am Werk waren. Und bei den beiden Männern handelte es sich zweifellos um Profis. Ungeplant war allerdings lediglich, dass der Fahrer so abrupt beschleunigte, dass das auf dem Handschuhfach gelagerte Bild aus dem Beifahrerfenster flatterte und sich nach einem kurzen Flug auf den regennassen Bordstein legte. Ein Foto war darauf zu sehen. Das Foto von dem Mann, der nur ein paar Schritte zurück auf demselben Bordstein lag. Unter dem Foto nur ein Vor- und ein Zuname. Hassan Borat. Hassan? Mark sah auf sein Display, um seinen Empfang zu überprüfen. 3G versicherte ihm sein Smartphone, was für die ländliche Gegend, durch die Mark soeben fuhr, schon beachtlich war. Ob Hassan einfach aufgelegt hatte? Er klang nicht sonderlich beleidigt. Hatte er nicht sogar gelacht? Mark ließ sein Handy schnell in die Mittelkonsole verschwinden. Ein Polizeifahrzeug kam ihm entgegen und er hatte keine Lust darauf, seine fehlende Freisprechfunktion erneut zu erklären. Nur noch ein paar Wochen, dachte er. Dann habe ich ein Firmenfahrzeug mit Freisprecheinrichtung und kann diesen schäbigen alten Golf endlich in Rente schicken. Das Polizeifahrzeug fuhr an Mark vorbei und Mark atmete erleichtert auf. Er fischte nach seinem Handy, um Hassan nochmal zurückzurufen. Eine SMS von Theresa war aufgeploppt und Mark wischte sie auf. »Wann kommst du? Ich muss dir was sagen«, stand dort. Mark wurde unruhig. Er fummelte auf dem Display herum, um mitteilen zu können, dass er nicht mehr weit entfernt wäre. Allerdings kam nicht mehr als ein Grumpf dabei heraus und er ließ es seufzend bleiben. Schließlich waren es nur noch knapp 10 Minuten, bis er ankommen würde. Stattdessen versuchte er nochmal, Hassan zu erreichen. Als er sein Handy ans Ohr legte und es gleichmäßig tuten hörte, versprach er sich, ab morgen seine Bluetooth-Kopfhörer in sein Auto zu legen. Zu Hause nutzte er sie selten, überlegte er. Eigentlich sogar nie. Also sprach nichts dagegen, sie hier zu lagern. Vielleicht würde das mal dafür sorgen, dass er nicht bei jedem Polizeifahrzeug, welches auch nur in der Nähe fuhr, schuldbewusst zusammenzuckte. Die Mailbox von Hassan nahm den Anruf mit einem Rülpser entgegen. Einer von so vielen Gags Hassans. Mark grinste, verzichtete darauf, die Mailbox zu besprechen und legte sein Handy weg. Hassan würde sehen, dass Mark versucht hatte, ihn zurückzurufen. Wenn es Hassan wichtig war, würde er schon anrufen. Wenn nicht, sehen Sie sich spätestens morgen wieder. Morgen werde ich mit Kündigung im Schraubenmanni erscheinen, dachte Mark und war von seinen Empfindungen deswegen überrascht. Er freute sich auf die neue Stelle, auf mehr Geld, eigenes Firmenfahrzeug. Das war keine Frage. Aber er stellte zudem plötzlich Wehmut fest. Ein neues Kapitel würde morgen geöffnet werden. Ein Kapitel ohne Hassan. Er spürte einen kleinen Stich und fühlte diesen nach. Ja, er war zweifellos traurig. All die Jahre, die er mit Hassan täglich hier verbracht hatte, waren plötzlich Teil einer Vergangenheit. Sie waren Freunde, keine Kollegen. Sie unterhielten sich über alles, was ihnen in den Sinn kam. Sowas machten nur Kollegen, die zu Freunden geworden waren. Da war sich Mark ganz sicher. Und natürlich sprach nichts dagegen, dass sie sich weiterhin unterhielten. Am Telefon oder auch einfach mal dann, wenn man sich gegenseitig besuchte. Sie arbeiteten nicht mehr zusammen, okay, aber nichts würde ihre Freundschaft ändern, oder? Oder? Mark bog in seine Einfahrt ein und sah seinen Sohn, welcher von Theresa festgehalten wurde. Mark stockte der Atem. Wie sah sein Sohn aus? Was brüllte er da und wieso war er so wütend? Mark senkte die Fensterscheibe. »Ich mach diesen dreckigen Wichser fertig! Lass mich los!« brüllte Dennis. Theresa hielt ihn mit Mühe und Not fest und schaute blinzelnd mit einem Hauch von Erleichterung in die Scheinwerfer von Marks Golf. 2 Kugeln. Eine schlug sich in die Schulter und die andere zielte direkt aufs Herz. Dr. Martins pustete in seinen Kaffee und blickte über den Rand der Tasse auf den Kommissar, welcher ihm gegenüber saß. »Kommt er durch?«, fragte der Kommissar. Er war nicht immer so wortkarg wie in diesem Moment, aber der Tag schien einfach kein Ende zu nehmen. Er befand sich praktisch auf dem Weg nach Hause und hatte eine Doppelschicht hinter sich, als der Anruf kam. Er ärgerte sich über seine verweichlichten Kollegen. Bei dem geringsten Hüsteln machten sie schlapp und meldeten sich krank. Sie waren Polizisten, verdammt, da musste man sich zusammenreißen. Das Verbrechen feierte schließlich auch nicht krank. Mag sein, dass er mit dieser Einstellung raubeinig schien und den Ruf hatte, vom alten Schlag zu sein. Aber wer musste denn auch die Schichten übernehmen, wenn die Kollegen wieder ein Ziepen verspürten? Er war es schließlich immer. Und jetzt dies. Ein Schusswechsel mitten auf der Straße. Zum Feierabend. Frechheit. Ich kann nichts versprechen, dafür ist die Operation noch zu frisch. Hätte er sein Handy nicht in der Innentasche seiner Jacke gehabt, hätte er keine Chance gehabt. Das Smartphone hat die Kugel abgebremst und auch ein wenig umgeleitet, sodass sie das Herz nicht getroffen hat. Trotzdem muss man bedenken, dass das Geschoss verheerenden Schaden im Körper angerichtet hat. Dr. Martin nahm einen kräftigen Schluck, verzog angewidert sein Gesicht und griff zu einem Päckchen Zucker. Er häufte 2 Löffel Zucker in die pechschwarze Brühe und begann emsig zu rühren. »Sicher keine Tasse Kaffee? Er ist zwar bitter, aber er hält immerhin wach.« Kommissar Brunner hob ablehnend die Hände. »Danke, aber nein danke. Wenn ich nach 17 Uhr auch nur eine Cola trinke, kann ich die Nachtruhe abhaken. Dann bekomme ich kein Auge mehr zu.« Dr. Martins nickte verständnisvoll. Der Löffel drehte immer noch fleißig seine Runden in der Tasse.
Schon seltsam, wie verschiedene Menschen auf Koffein reagieren. Ich für meinen Teil kann eine Tasse Kaffee trinken und danach sofort schlafen. Wahrscheinlich bin ich das Zeug schon zu lange gewöhnt. Und dann auch noch die Menge an Zucker. Ich weiß, dass das schlecht ist. Sie brauchen mich gar nicht so vorwurfsvoll anzusehen. Brunner zuckte mit den Schultern. Ich habe keinen Grund, vorwurfsvoll zu schauen. Ich bin einfach nur müde. Also, Dr. Martins, wann können Sie mir mehr zu seinem Zustand mitteilen und ab wann kann ich mit Ihrem Patienten sprechen? Haben Sie ein Ungefähr für mich? Dr. Martins wiegte seinen Kopf hin und her, als ob er geistig eine Pro- und Kontraliste ausfüllte. Noch bevor er antworten konnte, flog die Tür zum Arztzimmer auf und eine Schwester betrat eilig den Raum. »Herr Doktor, bitte kommen Sie schnell, der Patient mit der Schussverletzung. Wir verlieren ihn!« Dr. Martins sprang auf, riss dabei seine Tasse um und die schwarze Brühe verteilte sich auf seinem Schreibtisch. Oh, »Scheiße!« Der Kommissar sprang ebenfalls auf. »Lassen Sie, ich mache Ihnen das Gröbste sauber. Sehen Sie zu, dass Sie den jungen Mann retten.« Mit einem dankbaren Gesichtsausdruck eilte der Arzt aus seinem Büro und der Kommissar schaute sich suchend nach Papier oder Stofftüchern um. Im Schrank unter dem Waschbecken wurde er endlich fündig. Er eilte, bepackt mit ein paar Tüchern, zum Schreibtisch des Arztes und begann sämtliche Utensilien, Stiftebehälter, Tastatur, Familienfoto und Unterlagen von der Tischplatte zu entfernen. Das meiste war verschont geblieben, nur eine Patientenakte schien es ordentlich erwischt zu haben. Die Akte schwamm praktisch in der Kaffeebrühe. Der Kommissar riss sie schnell an sich, betupfte die Akte mit den Tüchern und legte sie danach auf den Heizkörper unter dem Fenster. Bevor er sich dem restlichen Chaos widmen konnte, erblickte er das Wort Schussverletzung auf der Akte und hielt inne. Er überflog die Eintragungen, stellte fest, dass kaum etwas Neues zu erfahren war und wollte sich gerade wieder dem Schreibtisch widmen, als sein Blick auf den Namen fiel. »Borat«, las er laut vor. »Danke, dass Sie mir mit dem Chaos geholfen haben. Den Rest schaffe ich allein«, sagte Dr. Martins, der plötzlich in der Tür stand. Kommissar Brunner drehte sich zu ihm um und erschrak. Der Doktor sah müde aus, regelrecht niedergeschlagen. Kein Vergleich mehr zu dem Menschen, der eben noch den Raum verlassen hatte. Kommissar Brunner wusste, was das bedeutete, fragte aber vorsichtshalber trotzdem nach. »Hat er es nicht geschafft, Dr. Martins?« Der Arzt schüttelte langsam seinen Kopf. »Nein, sein Körper kollabierte. Ich konnte eigentlich nichts mehr für ihn tun. Herr Borat ist soeben verstorben, Herr Kommissar.« Brunner seufzte, schritt durch das Büro und griff zu seinem Mantel. »Danke, Dr. Martins. Ich werde mich in den nächsten Tagen nochmal bei Ihnen melden. Zunächst mache ich für heute Feierabend und schreibe morgen einen kleinen Bericht.« Der Doktor nickte bedächtig und massierte die Schläfen mit seinen Fingerspitzen. »Ist in Ordnung, Kommissar. Meine Rufnummer haben Sie ja. Ich wünsche Ihnen, trotz der unglücklichen Umstände, einen schönen Feierabend.« »Danke. Ich hoffe, Sie müssen auch nicht mehr allzu lange machen.« Kommissar Brunner warf sich den Mantel über. Er fühlte in den Taschen nach seinem Notizblock, fand ihn und zog ihn mit einem Stift zusammen heraus. Hatte der Doc geantwortet? Brunner war sich nicht mehr sicher. »Entschuldigen Sie?« »Noch 3 Stunden, dann habe ich es auch hinter mir«, sagte der Arzt und setzte sich keuchend hinter seinen Schreibtisch. »Dann toi toi toi«, sagte Brunner und hatte bereits die Klinke in der Hand, besann sich aber einen Augenblick, blätterte in seinem Notizblock und las: »Also, der Name des Verstorbenen.« »Ja?« fragte Dr. Martins, welcher wieder mit dem Massieren der Schläfen beschäftigt war. »Der Name lautet Hassan Borat, nicht wahr?« fragte Brunner und sah den Arzt an. Dieser hörte auf, seine Schläfen zu massieren und sah den Polizisten verwundert an. »Nein, Moment, das haben wir gleich.« Er stand auf, suchte auf der Tischplatte nach etwas, danach auf dem Sideboard, das neben dem Schreibtisch stand, und sogar auf dem Fußboden. »Was suchen Sie? Die Patientenakte? Die liegt auf dem Heizkörper, war völlig durchnässt«, sagte Kommissar Brunner und deutete vage Richtung Fenster. Der Arzt nahm die Akte, hielt sie ans Licht und konnte den Namen entziffern. »Ah, hier steht es. Der Name lautet Borat Arda.«
Fortsetzung folgt.